Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, ich möchte von einem Text ausgehen, den wir im Lukas-Evangelium finden und dort im 4. Kapitel, und ich lese die Verse 42 und 43. Es ist ein kurzer Textabschnitt, aber er ist sehr interessant. Lukas Kapitel 4, die Verse 42 und 43, und dort hat Lukas uns Folgendes berichtet. Da es aber Tag ward, ging er, nämlich Jesus, hinaus an eine einsame Stätte. Und das Volk suchte ihn. Und sie kamen zu ihm und hielten ihn fest, dass er nicht von ihnen ginge. Er sprach aber zu ihnen: Ich muss euch auch den anderen Städten das Evangelium verkündigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Sehr interessanter Text, der uns zurückführt in die Zeit Jesu und in eine Stadt, die man heute noch besichtigen kann, aber nur als Ruinen, nach Kapernaum. In Kapernaum war ja der Petrus zu Hause, denn er hatte dort geheiratet, aber seine Schwiegermutter war sehr krank gewesen. Jesus hatte sich von Judäa nach Galiläa begeben, um dort das Evangelium zu verkündigen, das Evangelium vom Reich. Aber er war eingeladen worden von Petrus und er hat die Schwiegermutter geheilt. Und viele Menschen, die jetzt zusammengekommen waren, es gab ja viele Kranke, heute gibt es auch viele Kranke, die hat Jesus geheilt. Und dann hat er sich kurz zurückgezogen, um die Verbindung aufrecht zu halten mit seinem Vater. Und dann hat er ihnen diesen entscheidenden Satz verkündigt. Ich, sagt er, muss auch den anderen Städten das Evangelium verkündigen vom Reiche Gottes. Dazu, sagt er, bin ich gesandt. Was war also die Aufgabe Jesu, der in diese Welt getreten ist, natürlich uns zu versöhnen mit Gott? Aber er verkündigte das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich. Und jetzt fragen wir uns, von welchem Reich denn? Das ist eine Frage, über die sich viele Menschen heute Gedanken machen, aber viele auch gar nicht mehr. In Matthäus Kapitel 4, Vers 17 wird uns nahegebracht, als Jesus seinen Dienst begann, da hat er seine Jünger auch angesprochen und sie berufen und hat ihnen mitgeteilt: Ändert euch, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt also, Jesus hat die Botschaft den Menschen nahegebracht von dem Reich des Himmels, von diesem Reiche Gottes. Das war sein Thema während der ganzen Zeit, die er gewirkt hat. Auch in dem schönen Kapernaum damals, war er lange Zeit gewesen. Kapernaum, ein Grenzort. Garnison war dort der Römer, eine Zollstation, kam der Matthäus ja dazu. Und wer heute nach Kapernaum reist, der wird auch dort vielleicht eine Ruine sehen, wo angeblich der Petrus zu Hause war. Aber es ging jetzt nicht darum, dass Jesus alle Menschen gesund machte. Das hat er auch getan, Wunder getan, wunderbar. Aber sein Hauptauftrag war, den Menschen das Himmelreich zu verkündigen. Und jetzt ist die Frage, was hat er denn damit gemeint? In der damaligen Zeit, wenn ich so denke, warteten die Juden auch auf ein Reich. Das wird sehr deutlich in den Auseinandersetzungen auch mit Jesus. Sie warteten auf ein Reich, aber auf was für ein Reich? Ein Reich auf dieser Erde. Sie waren unter dem Druck der römischen Herrschaft. Und sie sehnte sich danach wieder an die Zeit vom König David. Und ihre Gedanken waren ausgerichtet auf ein irdisches Reich. Sie hofften, dass der Messias auftreten würde, der Sohn, der Nachkomme vom David, und dass es wieder ein solches Reich geben würde, wie es damals gewesen ist. Das war ihre Hoffnung, das war ihre Zuversicht gewesen. Und wir sind erstaunt, dass wir Texte lesen können, wo uns dargelegt wird, dass auch in alter Zeit sogar die Jünger Jesu in diesen Gedanken lebten. Was war denn mit den Jüngern, die da nach Emmaus gewandert sind und plötzlich kam der Fremde dazu? Was sagten sie ihm? Sie waren ganz traurig. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Und dann haben wir noch andere Texte. Oh, Apostelgeschichte Kapitel 1, zuerst Vers 3 und dann Vers 6. Und da sind wir ganz erstaunt, wenn wir das lesen. Apostelgeschichte Kapitel 1 und hier zuerst einmal Vers 3. Da wird uns geschildert in aller Deutlichkeit, dass nach der Auferstehung Jesu er mit seinen Jüngern noch zusammen war. 40 Tage steht hier. Und was hat er ihnen erzählt? In Vers 3 am Schluss ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom was denn? Vom Reich Gottes, hat er ihnen erklärt. Aber die waren so ähnlich wie die Menschen heute. Denn jetzt wird uns in diesem anderen Text in Vers 6 erklärt, die aber zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Interessant, das Bibelstudium. Jesus macht ihnen klar und redet was vom Reiche Gottes. Und die denken jetzt an ein irdisches Reich Israel. Ist heute noch genau dasselbe. Wenn ihr nach Israel fahrt, da gibt's auch verschiedene Juden, genauso wie es verschiedene Christen gibt. Juden, die so die Synagoge gehen, aber sich weiter keine Gedanken machen. Und dann gibt's Juden, Jugendliche hauptsächlich, die gehen auch zum Baden an den Strand am Sabbat, die richten sich auch nicht mehr so danach. Und dann gibt's die ganz strengen, die orthodoxen Juden. Und auf was warten die orthodoxen Juden? Die warten auf den kommenden Messias. Wir sehen da nicht Jesus drinnen. Die sagen, Jesus war ein guter Jude in der alten Zeit. Aber die warten heute noch auf den Messias, der kommen wird, ein Nachkomme von David. Und was soll der machen? Deswegen war ja der Gedanke jetzt wieder, in Israel sich niederzulassen. Und die Juden heute haben die Hoffnung, dass diese Stadt Jerusalem, gibt's ja heute ständig Diskussionen, diese Stadt Jerusalem einmal der Mittelpunkt der Erde sein würde. Der Mittelpunkt vom Geistlichen und vom Geistigen ausgesehen. Das glauben die orthodoxen Juden. Deswegen sind sie glücklich gewesen, dass endlich dort in Palästina wieder ein Staat errichtet werden konnte, der Staat Israel. Und sie glauben an einen Augenblick, wo sie wieder im Alten Testament, was sie sein sollten, aber nie geworden sind, das entscheidende Volk sein werden, wo sich Gott ihnen gegenüber offenbart, aber auf dieser Erde. Ist das das, was Jesus damit gemeint hat? Ist das das, was wir dadurch meinen, wenn wir was hören vom Reiche Gottes und von diesem Reich der Herrlichkeit? Wir sehen im biblischen Text, dass Jesus an vielen Stellen immer wieder von diesem Reich Gottes spricht. Und unsere Frage ist, was hat er denn damit gemeint? Welche Botschaft wollte er damals verkündigen und welche Botschaft ist durch sein Wort auch auf uns gekommen? Wie sieht's denn in dieser Welt aus? Genauso wie Jesus den Jüngern in Matthäus 24, Vers 7 es ihnen beschrieben hat. Da steht ja, die Völker sind zornig geworden, die stehen gegeneinander, ein Volk gegen das andere. Und wenn wir heute die politische Situation betrachten, dann ist das so. Jeden Tag viele Tote, viele, die umgebracht werden. Nicht nur die Katastrophen in der Natur, weite Brände da in Russland und wieder in China sind wieder Überschwemmungen und Leute ertrinken. Jeden Tag sterben Leute nicht in der Weise, dass sie alt geworden oder krank sind, sondern durch solche Ereignisse, aber auch durch die kriegerischen Auseinandersetzungen. Und deshalb ist man nun bemüht, von Seiten der Kirchen und der Religionen zu einem Frieden zu kommen in dieser Welt, was offensichtlich durch die Politik nicht geschehen kann. Deswegen der Versuch der Vereinigung der Kirchen und der Religionen in der sogenannten Ökumene, weil man dann der Meinung ist, wenn sie alle eines Glaubens sind auf dieser Welt, dann endlich wird das Wirklichkeit, was wir ersehnen, Frieden auf Erden. Aber jetzt finden wir einen Text in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3. Und da heißt es, und wenn sie davon reden, Friede, keine Gefahr, was steht dahinter? Dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Das ist unsere Situation heute. Und jetzt sollten wir uns fragen, was sagt uns denn der biblische Text über dieses Reich, von dem Jesus spricht in dieser frohen Botschaft? Und diese frohe Botschaft sollte ja verkündigt werden allen Völkern bis an das Ende der Zeit. Und jetzt lesen wir mal in Lukas Kapitel 21, dort in den Versen 26 und 27. Herr Lukas hat uns das berichtet, er hat das vernommen von den Jüngern, die ihm das erzählt haben und die es selbst erlebt haben. Und in Vers 26 und 27 steht Folgendes geschrieben. Und die Menschen werden verschmachten Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn auch der Himmelkräfte werden ins Wanken kommen. Und jetzt Vers 27. Und alsdann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist das, was Jesus den Jüngern nahegebracht hat. Er hat darauf hingewiesen und Lukas übermittelt uns das, was auf dieser Erde vor sich geht. Die Erde und der Himmel werden ins Wanken kommen, aber dann werden die Menschen des Menschensohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist mit der Anbruch von dem, was Jesus damals den Jüngern und den Menschen jener Zeit verkündigt hat. Im ersten Brief, den der Apostel Paulus an die Thessalonicher schrieb, finden wir noch nähere Erläuterungen dazu. Meistens liest man den Text nur bei der Beerdigung, aber jetzt wollen wir den Text auch hier lesen, wenn wir noch alle lebendig sind. Und zwar finden wir hier in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 Folgendes geschrieben. Denn er selbst, der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und, leider umblättern, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Vers 17, danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Der Apostel Paulus, unter Weisung von Jesus selbst bekommen, schildert uns das, wie es hier geschildert wird. Nicht ein Reich auf dieser Erde, sondern einmal wird das Ende kommen durch die Wiederkunft unseres Herrn. Und dann, die einen werden errettet, die anderen kommen unter das Gericht. Ich betone das, was für uns eigentlich selbstverständlich sein sollte, aus einem bestimmten Grund, der dann gleich kommen wird. Das, was hier im biblischen Text steht, ist, dass Jesus die Menschen angesprochen hat, auch uns, dass sie in der Wartung stehen sollen auf das kommende Gottesreich. Nicht auf dieser Erde ein weltliches Reich, wie es jetzt gibt, sondern ein Reich, über das er deutlich dem Johannes in der Offenbarung nähere Weisung gibt. Und er spricht in Offenbarung 21, Vers 1 und 2, es wird einen neuen Himmel, also eine neue Atmosphäre und eine neue Erde geben. Und im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, da betont der Apostel Paulus, es wird dann sein, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat. Nähere Erläuterungen über dieses Reich Gottes in den Einzelheiten können wir nur so weit geben, wie sie uns berichtet sind im biblischen Text. Was man sich nicht vorstellen kann, ist denen bereitet, die in dieser Verbundenheit mit dem Herrn stehen in dieser Welt. Das ist das, was die Heilige Schrift immer wieder betont von diesem Reich Gottes. Das war die Botschaft Jesu gewesen und es war die Botschaft seiner Jünger und es sollte auch heute die Botschaft seiner Nachfolger sein in unserer Zeit. Wir warten auf den Anbruch des Reiches Gottes, deswegen nennen wir uns ja Adventgläubige, Adventus Wiederkunft. Jetzt aber wird uns in Hebräer Kapitel 2, Vers 1 ein Text übermittelt, der sehr interessant ist. Hebräer Kapitel 2 und hier Vers 1 lese ich Folgendes. Und wer ein Bibelbuch dabei hat, er kann mitlesen. Interessante Texte für uns, gerade aktuell in unserer Zeit. Was steht denn da? Der Schreiber des Hebräerbriefes hat uns Folgendes übermittelt. Darum sollen wir desto mehr Acht haben auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Guter Rat ist das. Wir sollen hören auf das Wort, damit wir an dem Ziel nicht vorbeitreiben. Das heißt, der Schreiber dieser Zeilen kannte die Situation damals und die Menschen in jener Zeit und das passt auch auf unsere Tage heute. Er betont, Acht haben auf das Wort. Viele Menschen haben durch das Wort den Weg zu Gott und zu Jesus gefunden. Viele Menschen haben eine neue Hoffnung bekommen durch das Wort, das uns übermittelt wurde. Alten Testament in der Botschaft, im Neuen Testament durch Jesus und durch seine Jünger und den Paulus. Das Wort. Ich kann mich gut erinnern, wie Menschen auf einmal, nachdem sie eine Erkenntnis bekommen haben, in der Heiligen Schrift sich ganz verändert haben und begeistert und fröhlich waren, weil sie eine neue Hoffnung bekommen haben. Das war die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Aber der Schreiber will damit auch aussagen, dass durch dieses Wort wir auch am Glauben oder im Glauben bleiben sollen, weil leider die Gefahr besteht, dass man durch irgendwelche Umstände so ein bisschen müde und matt wird. Mancher unter uns, der wurde vor 20 oder 30 oder 40 oder wie viele Jahren getauft und war entschieden und begeistert, aber durch manche Ereignisse dann im Leben und durch manche Gedanken, die dann kamen, auch von außen auf uns eindrangen, kam eine gewisse Gefahr auf, von der hier der Schreiber redet. Die Gefahr nämlich, dass wir das Ziel, das wir einmal anfissiert haben, dass wir an diesem Ziel vorbeitreiben könnten. Die Frage an uns allen, sind wir noch so stabil und standhaft, wie wir einmal gewesen sind, als wir uns entschieden haben? Oder sind wir in manchen Dingen so ein bisschen nicht mehr ganz so auf der Linie, die wir ursprünglich mitbekommen haben? Denn das ist ein Problem. Im Psalm 119 Und Vers 105 steht ein Text, den viele Gläubige aus alter Zeit in einer guten Erinnerung haben. Ich brauche nur die ersten Worte sagen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. An vielen Stellen wird das immer wieder betont. Gottes Wort, das leitet uns und das führt uns, das uns offenbart worden ist und das Jesus betont hat in seiner Predigt. Er hatte den Auftrag, nicht nur sich zu opfern für die Sünden der Menschen in dieser Welt, sondern er hatte den Auftrag zu verkündigen das kommende Reich Gottes. Und hier wird uns angedeutet, es könnte Gefahren geben, dass einer sich zwar entschieden hat, aber letzten Endes das Ziel verfehlt. Und wir leben heute in einer gefährlichen Zeit. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 4 und 5 finden wir Folgendes verzeichnet. 1. Korinther Kapitel 2 in den Versen 4 und 5. Der Apostel Paulus war ein sehr gebildeter Mann. Und manchmal denken wir in unserer modernen Zeit heute, die damals, die waren nicht alle so klug, wie wir heute sind. Natürlich haben sich die Erkenntnisse erweitert, das wissen wir ja alle, besonders im letzten Jahrhundert. Aber damals gab es auch kluge Leute, der Paulus gehörte auch dazu. Aber er sagt jetzt Vers 4, und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und jetzt kommt der Satz. Auf dass euer Glaube bestehe nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wichtiger Satz. Euer Glaube nicht soll bestehen auf Menschenweisheit. Das hat der Apostel Paulus ja damals auch mitgemacht. Er hat ja diskutiert mit den Gelehrten da in Athen hin und her und hat er festgestellt, mit Menschenweisheit empfängst du nicht die Erkenntnis, die du brauchst, um ein Ziel zu haben in deinem Leben, sondern nur durch die Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes, die wird dich leiten durch das Wort, das er uns auch durch Jesus Christus verkündigt hat. Und jetzt sind wir heute in einer Zeit angelangt, wo man offensichtlich auf Menschenweisheit mehr Wert zu legen glaubt als auf das Wort Gottes. Wenn ihr die heutige Situation in der Christenheit betrachtet, dann werdet ihr feststellen, dass es heute eine ganze Reihe von Problemen gibt. In Deutschland sind noch 24% der Einwohner als religiös bezeichnet. Nur noch 24%, das ist also jeder vierte Bundesbürger, nur den kann man als religiös ansehen, obwohl ja viele in den Kirchen drinnen sind. Aber wir wissen, warum manche in den Kirchen sind, viele werden schon längst ausgetreten, aber was gefällt ihnen in der Kirche? Nur natürlich, wenn die Kinderlein getauft werden, man Trauungen macht heute noch in der Kirche feierlich und natürlich, man braucht auch die Kirche, damit man beerdigt wird. Viele Leute haben schon abgeschaltet von vielen Dingen, aber jetzt ist das Interessante dabei, dass man schon die Bibel studiert, aber in die Bibel hinein inszenieren will, auch menschliche Weisheit, menschliches Wissen. Und wenn man dieses menschliche Wissen damit hineinbezieht, gibt's Probleme. Und die Probleme liegen schon allein darin, an dieser sogenannten höheren Bibelkritik, dass es Gelehrte gibt, Theologen, die sagen, na ja, so wie das alles im Text geschrieben steht, kann man das nicht nehmen. Denke an den berühmt-berüchtigten Professor Bultmann in Marburg. Was sagte der? Na, es gibt doch keine Auferstehung von Toten. Wenn Jesus damals auferstanden ist von den Toten, müssen heute auch Leute auferstehen von den Toten. Weil die heute nicht auferstehen, ist Jesus auch nicht auferstanden. Er ist nicht wirklich auferstanden, sondern er ist auferstanden im Geiste. Wenn wir von Jesus sprechen, dann ist er für uns im Geiste vor uns. Aber der ist doch im Grab schon längst verwest. Das ist nicht nur die Meinung von dem Professor Bultmann gewesen in 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern auch seiner Schüler heute. Viele Christen, viele geistliche Würdenträger sind der Meinung, Jesus ist doch nicht wirklich auferstanden. Ein anderer Gedanke dabei ist genauso, wenn ich denke, Reich Gottes. Was denken viele Christen heute vom Reich Gottes? Die Frage, glauben sie noch daran, dass Jesus wiederkommt und dass dann sich alles verändern wird? Oder sind sie mehr konzentriert auf das irdische Leben, ihr Wohlstand zu haben, Geld zu verdienen, glücklich zu sein, das Leben zu genießen? Das sind die Dinge. Auch dieser gleiche Herr Bultmann wurde gefragt, was sagen Sie denn dazu, wenn Sie, der hat auch einen Gottesdienst gehalten, wenn Sie in einem evangelischen Kirchenhaus sind und Predigt halten und dann wird er das Credo gesprochen. Von dannen er kommen wird zu richten Lebendige und Tote und das Gebet gesprochen. Dein Reich komme, wurde er gefragt. Ach, sagt er, das sind so alte Floskeln, die hat man da vor Mittelalter mal zusammengestellt, so eine Formel da und die wird heute runtergeleiert. Wer denkt denn da? Das ist nicht nur seine Auffassung alleine gewesen, sondern das ist langsam reingesickert in das Denken der Menschen. Wer glaubt heute noch an die Wiederkunft Jesu, an das Reich Gottes, wie es uns jetzt im Wort geschildert worden ist? Und das Gleiche ist die Frage, wo kommen wir denn eigentlich her? Stimmt das, was da in 1. Mose Kapitel 1 und 2 und den folgenden geschildert worden ist? In 6 Tagen, steht da drinnen, hat der Herr Himmel und Erde und ruhte am 7. Tag. Da gibt's viele, schon seit über 100 Jahren, die das ja anzweifeln. Gott innerhalb von 6 Tagen alles geschaffen? Nein, was sagt uns denn die Wissenschaft darüber? Das ist unser Problem heute. Was sagt denn die Wissenschaft? Ach, die sagt, das sind Jahrmillionen, bis sich das alles entwickelt hat zum Homo sapiens. Und wer heute klug sein will, gelehrt sein will, der neigt dieser Richtung zu. Und derjenige, der sich hier an den Text hält, so wie wir gelesen haben im Hebräerbrief, achte auf das Wort, dass du das Ziel nicht verfehlst, die werden als Fundamentalisten, als bisschen Beschränkte angesehen, die nicht richtig begreifen wollen, dass die Zeit inzwischen anders geworden ist. Es gibt auch Wissenschaftler, die noch stabil sind im Glauben auf das Wort. Aber ich habe ein Zitat von einem sehr bekannten Professor der evangelischen Theologie, dem Professor von Rath. Er war in Heidelberg und hat dort gelehrt. Der sagte schon vor einiger Zeit, die heutige Naturwissenschaft ist nicht mehr offen nach der Welt des Glaubens hin. Das heißt, er will damit zum Ausdruck bringen, eine Seite ist die Naturwissenschaft und die andere Seite ist der Glaube. In alter Zeit hat sich das verbunden, da glaubte man noch, Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erden, aber jetzt ist da eine Kluft entstanden. Na, ich habe den Professor Heberer sehr oft gehört in der Vorlesung in Göttingen, habe ihn auch persönlich gekannt und auch gesprochen. Der hatte, ich habe mir das extra aufgeschrieben, in einer Vorlesung gesagt, das ist sehr interessant, es hat den Anschein, als seien die Gestalten der Lebewesen und auch des Menschen keine gewollten. auf ein vorgesehenes Ziel hin entwickelte Gebilde, sondern Ergebnisse von Ursachengefügen, die bei anderer Zusammensetzung der Faktoren dieser Gefüge nicht das heutige Bild zeigen würden, sondern ein abweichendes Gepräge besäßen. Was sagt der? Der sagt, es ist ein Zufall, dass wir jetzt als Menschen hier rumlaufen und so, wie es jetzt ist. Das hätte auch ganz anders kommen sollen. Eine fast unendliche Kette von Zufällen hat er lauthals. Er glaubte nicht an Gott, er glaubte an den Darwin und der hat das richtig erfunden. Und infolgedessen ist das unsere Idee heute. Wir sind Zufallsprodukt, dass das im Laufe von Jahrmillionen, wurde ja da geredet, so entstanden ist. Und ich habe jetzt einen Hinweis von dem Privatdozenten Dr. Staudinger. Der war Fachmann auf dem Gebiet der physiologischen Chemie auf der Universität in Heidelberg. Der sagt Folgendes. Das Problem der Urzeugung ist sehr viel komplizierter, als man es vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte. Es wird mit den uns heute zur Verfügung stehenden Gesetzmäßigkeiten nicht zu lösen sein, sagt er. Man kann ein Samenkorn, Weizenkorn chemisch so zusammensetzen, wie das Weizenkorn dort auf dem Acker steht. Und man legt das in die Erde rein und kann auch begießen noch und die Sonne kann scheinen, was passiert da? Das ist ja die Frage. Wo kommt das Leben her? Chemisch, alles klar. Aber wo kommt das Leben her? Man spricht von dem, der Urzelle, die auf einmal lebendig wurde. Und jetzt gibt's natürlich die Verbindungen. Und das ist eine gewisse Gefahr, dass man das Wissenschaftliche verbinden will mit dem Biblischen. Und jetzt spricht man von einer theistischen Evolution. Was heißt denn das? Das heißt, dass irgendwann einmal Gott gewirkt hat und das Leben gab und sich das alles andere entwickelt hat bis auf unsere Zeit. Das ist unser Problem. Das ist in den Kirchen, das ist auch in unserer Gemeinde. Die etwas klügeren und helleren, habt ihr die Auseinandersetzung im Augenblick mit unserem Präsidenten in Amerika, die etwas klügeren, die halten sich an die theistische Evolution. Dass sie sagen, na ja, das sind ja nicht Tage gewesen, sondern es sind lange Zeiten. Irgendwo hat Gott einmal den Anfang gesetzt durch die Erschaffung des Lebens. Aber das ist natürlich eine Gefahr, nämlich die Gefahr, wir warten doch, hoffe ich doch alle, die wir hier sind, auf das Reich Gottes. Und das Reich Gottes wird anbrechen durch die Wiederkunft Jesu. Braucht dann Gott auch bei der Neuschöpfung wieder Jahrtausende oder Jahrmillionen? Und das ist das Problem, das uns bewegen sollte. Denn hier wird in Deutlichkeit etwas dargelegt, was im biblischen Text nicht geschrieben steht. Und ich denke jetzt an einige Zeilen aus dem großen Kampf, und da erinnere ich mich jetzt öfter dran, die E.G. White geschrieben hat vor über 100 Jahren. Sie sagt, wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Talentvolle Männer von ansprechendem Benehmen, die sich einst der Wahrheit erfreuten, setzen ihre Kräfte ein, um Seelen zu täuschen und irrezuleiten und werden die bittersten Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Dieser Satz, der schwebt schon lange in meinen Gedanken. Und E.G. White hat durch den Geist Gottes vorausgesehen, wie es einmal werden wird in einer glaubensmäßig bewegten Zeit, in der wir heute leben. Und sie sagt ganz deutlich, es wird Brüder geben, die sich dann langsam absetzen und die zu Auseinandersetzungen führen, auch innerhalb der Gemeinde. Und deswegen sollten wir auf das achten, was im Hebräerbrief geschrieben stand, in aller Deutlichkeit, dass wir auf das Wort sehen. Wissenschaft mag viele Erkenntnisse finden, aber über den Anfang des Lebens, das sagt immer noch der Professor Heverer, da ist noch vieles dunkel und es ist kein Gesetz, sondern nur eine Theorie, eine Vermutung, eine Vorstellung. Und das können wir nicht neben die Bibel stellen und sagen, das ist gleichwert. Sondern wir müssen auf das achten, was uns in Deutlichkeit nahegebracht worden ist. Und deswegen denke ich an 1. Korinther 15, Vers 19. Da sagt der Apostel Paulus, das sind ja die traurigsten Leute, die nur in diesem Leben an Jesus denken. Und die nicht daran denken, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und wir auch auferstehen werden von den Toten, wenn Jesus da ist. Und deswegen unterstreiche ich, was 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13 und 10 aussagt. Und die Zeit ist langsam um. 2. Petrus 3, Vers 13. Und dann können wir auch noch Vers 10 lesen dazu. Und dann werden wir eine Vorstellung haben von dem, was uns der Petrus übermittelt hat. 2. Petrus Kapitel 3 und hier Vers 13 steht Folgendes geschrieben. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Und wie dieser neue Himmel und diese neue Erde eingeleitet werden, das finden wir im Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, die werden verbrennen. Gewaltiges Ereignis wird uns hier geschildert. Petrus, der Jesus erlebt hat, Petrus, der auch manche eigenartige Gedanken hatte, aber dann doch den Weg zu dem führte oder fand, den Jesus in Deutlichkeit verkündigt hat. Und Jesus sagt dem Johannes in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, in aller Deutlichkeit wird ihm das berichtet, in der Darstellung, im Auftrage Gottes, siehe, er, nämlich Jesus, kommt mit den Wolken. Er kommt, sichtbar für alle. Und das sollte unsere Glaubensgrundlage sein, denn das ist das auch, was uns das Wort übermittelt hat. Und deswegen wollten wir uns und sollten wir uns erinnern dran, was Jesus verkündigt hat. Ich bin auf diese Erde gekommen. Mein Auftrag ist es, das Evangelium vom Reich zu verkündigen. Nicht auf ein irdisches hat er hingewiesen, sondern auf das himmlische Reich. Und in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17 äußert sich Johannes ganz deutlich in diesen Zeilen, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und jetzt schalten wir natürlich ab. Was verstehen wir unter Ewigkeit? Alles in dieser Welt hat ein Ende. Auch der Gottesdienst hat jetzt ein Ende. Auch der Tag hat ein Gottesdienst, der Sabbat. Ein Leben ohne Ende, da kannst du es etwas schauen. Aber wir hören Gott von Ewigkeit in Ewigkeit. Das sind die Dinge, wo Paulus sagt, das können wir nicht uns vorstellen. Aber wir können es glauben und wir können es erhoffen. Wenn wir nicht an ein Reich Gottes glauben, dann brauchen wir auch nicht im Gottesdienst zu sitzen. Viele denken auch so. Was habe ich denn in der Kirche, wenn ich da drinnen sitze und im Grunde immer dasselbe höre von Jesus? Wenn es keine Hoffnung gibt, dass einmal auf dieser Erde sich alles radikal verändert. Und deswegen sollten wir an das denken, was uns in Hebräer Kapitel 2, Vers 1 nahegebracht worden ist. Richte dich nach dem Wort. Halte dich an das, was durch das Wort Gottes dir nahegebracht wird. Denn sonst stehst du in der Gefahr, das Ziel zu verfehlen. Möge Gott uns seinen Beistand schenken, dass wir mehr studieren in dem, was er uns geoffenbart hat, unsere Augen auf das richten, was er uns deutlich auch schriftlich nahegebracht hat, und dass wir einmal teilhaben dürfen an dem Reich des Himmels, an dem Reich der Herrlichkeit. Möge Gott uns Kraft geben und eine gute Unterscheidungsgewalt zwischen dem, was die einen sagen, und zwischen dem, was die anderen sagen, und zwischen dem, was das Wort uns übermittelt. Möge Gott uns helfen, dass wir einmal uns alle wiedersehen, wenn das auf Erden ein Ende gefunden hat, nämlich uns wiedersehen im Reiche Gottes. Amen.